Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute, wir haben ja mittlerweile schon Mitte Januar, wollen wir uns endlich beschäftigen mit den Neuerungen für das Jahr 22. Was gibt es im Arbeitsrecht zu beachten? Welche Neuerungen bringt das neue Jahr mit sich? Ich will starten mit dem seit dem 1. Januar geltenden erhöhten gesetzlichen Mindestlohn. Wie ist dieser eigentlich zustande gekommen? Ich greife schon mal so ein bisschen vorweg. Warum ist das eigentlich problematisch? Und welche Höhe wurde hier festgesetzt?
Der Mindestlohn ist ja ein Dauerthema und wird es auch im Jahr 2022 natürlich bleiben. Interessanterweise hat er auch, wenn ich das mal so schon vorwegnehmen darf, einen kleinen politischen Spin bekommen. Denn möglicherweise werden sich ja unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, als wir die arbeitsrechtlichen Vorhaben der Ampelkoalition besprochen haben, haben wir ja auch kurz angemerkt, dass dort auch der Mindestlohn interessanterweise also im Koalitionsvertrag eine Rolle spielt. Zur jetzigen Ausgangslage ist es so, der gesetzliche Mindestlohn ist ab dem 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro pro tatsächlich geleistete Arbeitsstunde gestiegen. Und das sind noch die Anpassungen, die im November 2020 besprochen bzw. beschlossen wurden und da eben auf den Vorschlag der Mindestlohnkommission zurückgehen. Es gibt dann noch eine weitere Steigerung, die in 2022 wirksam werden soll. Allerdings dann eben jetzt die Grätsche, könnte man ja fast sagen, aus der Politik, die ja sagt, die Ampelkoalition, die neue Bundesregierung, wir möchten den Mindestlohn auf 12 Euro festlegen. Und naja, da gibt es natürlich ein kleines Tohuwabohu darum und die Politik hat sich da etwas in den Vordergrund gedrängt und möglicherweise wird das Ganze ja auch sogar noch ein gerichtliches Nachspiel haben.
Da stellt sich mir natürlich auch die Frage und den Hörerinnen und Hörern, wie ist die Mindestlohnkommission eigentlich zusammengesetzt und wann wird sie endlich wieder tätig?
Ja, ich fange vielleicht mal mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an, Herr Krabel. Wann wird sie endlich wieder tätig? Ich würde etwas ketzerisch, liegt es mir auf der Zunge und ich sage es auch, vielleicht ja nie wieder, nicht? Weil die Arbeitgeberseite ja sich so hat vernehmen lassen, dass sie sich möglicherweise aus der Mindestlohnkommission zurückziehen will. Das wäre natürlich der Worst Case und das wollen wir nicht hoffen. Das Allgemeine ergibt sich aus dem Mindestlohngesetz. Dort ist in den Paragraphen 4 fortfolgende geregelt, dass die Mindestlohnkommission also unter dem Vorsitz oder der Vorsitzenden, die wird da tätig, die hat 6 Mitglieder, die sind stimmberechtigt, paritätisch besetzt, also Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite und 2 Mitglieder aus der Wissenschaft, die haben keine Stimme und die hat das ja seit dem Jahr 2016 gemacht. Alle 2 Jahre ist die also dort tätig. Und die hat den Mindestlohn festzulegen und tut das ja auch. Und ja, wie gesagt, man wird jetzt sehen müssen, wie die Politik das möglicherweise links oder rechts, müsste man ja sagen, ein bisschen schiefes Bild, rechts überholt hier, indem sie nämlich einen Mindestlohn festlegt, der weit darüber hinausgeht, was das schon von der Mindestlohnkommission Beschlossene vorsieht, nämlich die 12 Euro.
Ja, das klingt doch zumindest spannend und wir werden die nächsten Monate einmal beobachten. Gibt es denn bei der Ausbildungsvergütung auch Änderungen?
Ja, und die sind sehr positiv. Also für alle Auszubildenden in Deutschland kann man sagen, das Jahr 2022 wird Erhöhungen bei der Mindestvergütung der Auszubildenden geben. Die wird nämlich auf Euro 585 angehoben und dann sogar nochmal im Jahr 2023 auf 620 Euro. Im Jahr 2021 betrug sie noch 550 Euro. Also da kann man, glaube ich, sagen, das ist ein satter Zuschlag, den da verdientermaßen meiner Meinung nach die Auszubildenden bekommen. Und das ist sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass wir uns ja auch in diesem Bereich im War for Talents, wie man so schön sagt, befinden. Das heißt also, die Ausbildung, das Berufsausbildungswesen, so sagt man das ja früher immer, also das, was das Berufsausbildungsgesetz vorsieht, das soll attraktiver gemacht werden. Und das kann man sicherlich auch dadurch tun, dass man eine solche Erhöhung der Mindestvergütung vorsieht.
Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Also ich denke da an die duale Ausbildung und so weiter. Da haben wir unseren Nachbarländern ja einiges voraus.
Absolut. Das deutsche System, und das kann man sogar sagen, international, ist ein Vorreiter, ist ein Modell, wo man hinkommt und wo man auch mit Unternehmen spricht. Alle Unternehmen auf der ganzen Welt haben ja das Problem oder auch das Glück, Ausbildung, Auszubildende zu brauchen. Da wird das deutsche System bewundert, dieses duale System mit der Berufsschule und der praktischen Ausbildung. Und das ist wirklich ein wirklicher Exportschlager, so kann man es sagen. Und deswegen umso wichtiger, dass wir dieses System stärken und auch als Exportschlager erhalten und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass es nicht nur ein Exportschlager ist, sondern auch hier bei uns in Deutschland gut funktioniert und attraktiv ist.
Und auch beim nächsten Punkt sehen wir, dass wir unserer Zeit ein wenig voraus waren, denn das Thema hatten wir auch schon ein wenig behandelt. Es geht um die steuerfreien Sachbezüge. Da hat sich ebenfalls etwas geändert. Worauf ist denn hier zu achten?
Ja, auch bei den Sachbezügen gibt es eine kleine Verschiebung, könnte man das so sagen. Da war ja bisher die Grenze auf 54 Euro im Monat festgesetzt. Und ab 2022, also jetzt schon in diesem Jahr, steigt diese Grenze auf 50 Euro im Monat. Und um die zu nutzen allerdings, und das hatten wir ja, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, schon in einer anderen Folge beleuchtet, müssen allerdings in den nächsten Jahren etwas verschärfte Voraussetzungen beachtet werden. Also zum Beispiel beim Sachbezug sind das diese gesetzlichen Regelungen nach Auslaufen der Übergangsfristen für Gutscheine und Geldkarten. Da spielt ja auch das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ein richtiger juristischer Zungenbrecher, fällt mir schwer, das zu sagen hier, der spielt da eine Rolle. Also da gibt es das eine oder andere tricky Detail noch zu beachten, aber man kann schon festhalten, hier gibt es also eine Änderung nach oben.
Der nächste große Punkt sind die Sozialabgaben. Gibt es da Änderungen? Was hat sich da verschoben?
Ja, also wir könnten vielleicht mal beginnen mit dem, was die Rentner betrifft. Denn hier war es ja so, dass in Paragraph 346 SGB III vorgeschrieben ist, wenn ein Arbeitnehmer beschäftigt, der älter ist als die Regelaltersgrenze, hier dann bis zum 31.12. letzten Jahres, das heißt also 2021, keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu zahlen werden. Und das war dann eben ausgesetzt für 5 Jahre und ab dem 1. Januar diesen Jahres ist der Arbeitgeberanteil wieder dabei, muss also gezahlt werden. Und man kann dann weitergehen und sagen, was ist denn zum Beispiel mit den Umlagesätzen? Da gibt es ja das Umlageverfahren U1, nicht Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit, und U2, Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft. Da soll die finanzielle Belastung von Arbeitgebern aus der Entgeltfortzahlung hier bei Krankheit oder Mutterschaft eben abfedern. Und hier gibt es eben auch eine Regelung, die vor allen Dingen die Minijobber betrifft, auch ab dem 01.01.2022. Da sind nämlich dann die Umlagesätze der Arbeitslosenversicherung von 1% auf 0,9% gesenkt. Und bei der U2, den Arbeitgeberaufwendungen Mutterschaft, sinkt das von 0,39 auf 0,29. Klein, aber immerhin.
Dann gibt es seit diesem Jahr eine Neuregelung für die Arbeitgeber im Bereich des Zuschusses zur Entgeltumwandlung. Was ist neu an dieser Regelung? Da bitte ich auch nochmal um eine ganz kurze Antwort. Wenn das interessant ist für die Zuhörer, dann könnten wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge draus machen.
Ja, sehr gerne. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Denn seit dem 01.01.2019 ist ja, und das ist im Betriebsrentengesetz geregelt, in den Paragraphen 1a Absatz 1a Betriebsrentengesetz, BETRA AVG, gilt also eben da für alle Neuverträge. Die Verträge, die ab dem 01.01.2019 sind, da muss eben der Arbeitgeberzuschuss gezahlt werden. Und was ist jetzt neu? Neu ist, ab dem 01.01.2022 wird dieser Arbeitgeberzuschuss gemäß § 26 klein a Betriebsrentengesetz, BETRA AVG, auch für die Altverträge verpflichtend. Also die Verträge, die vor dem 01.01.2019 abgeschlossen wurden. Das ist sicherlich ein interessanter Punkt und eine interessante Regelung und sicherlich auch wert, darüber nochmal eine ganz eigene Folge zu machen.
Ja, jetzt genau. Jetzt habe ich von Ihnen erbeten, eine kurze Antwort zu bekommen. Jetzt will ich trotzdem nochmal nachfragen. Was geschieht bei der Weigerung des Arbeitgebers? Kann das von der Arbeitnehmerseite eingeklagt werden?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt und interessanterweise in der Praxis häufig nicht mit der Wichtigkeit wahrgenommen, wenn ich das so sagen darf, die es eigentlich verdient hätte. Denn hier kommen jetzt drei wesentliche und auch schwierige Problematiken auf Unternehmen zu. Erste Problematik, Schadenersatz. Denn wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber eine gesetzliche Verpflichtung, wie sie ja hier im Betriebsrentengesetz nun statuiert ist, wenn er dagegen verstößt, macht er sich schadenersatzpflichtig. Zweiter wichtiger Punkt, und da werden die Gesichter dann meistens sehr lang, das kann auch strafrechtlich relevant werden, wenn man nämlich in den Paragraphen 266a Absatz 1 StGB Strafgesetzbuch schaut, dann sieht man dort, dass die Arbeitgeber hier als Einzugsstelle der Beitragszahlungen ja gegenüber der Sozialversicherung fungieren. Und wenn dort Arbeitsentgelt in diesem Sinne vorenthalten wird, dann kann das mit einer Freiheitsstrafe 5 Jahre oder mit Geldstrafe belegt werden. Und der dritte Punkt, gemessen vielleicht an dem Strafrechtlichen nicht mehr ganz so relevant, meiner Meinung nach, aber auch nicht zu unterschätzen, das kann auch noch Auswirkungen auf die Handelsbilanz haben. Denn wenn hier dem Versorgungsträger der verpflichtende Zuschuss des Arbeitgebers fehlt, erhalten die Begünstigten im Versorgungsfall geringere Leistungen und die Arbeitgeberin, das Unternehmen, gerät in eine Sekundärhaftung. Das ist auch gesetzlich geregelt, nämlich in § 1 Absatz 1 Satz 3 BETRA AVG. Also hier lohnt ein Blick ins Gesetz und Vorsicht sollte walten.
Dann der letzte Punkt auf meiner Liste, was ich mir rausgesucht habe, ist die digitale Krankschreibung bzw. das Miteinander, das Zusammenspiel von Ärzten, Krankenkassen und Arbeitgebern. Gibt es da Neuigkeiten?
Ja, der gelbe Schein ist tot, will ich sagen. Der gelbe Schein war ja ein vertrauensvoller und gern gesehener, könnte man fast ein bisschen zynisch sagen, Begleiter, viele, viele Jahre, Jahrzehnte im Arbeitsleben, sprichwörtlich geworden. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja auf dem gelben Papier ausgedruckt wurde, beziehungsweise übergeben wurde, zum Schluss dann auch gar nicht mehr, aber das war sprichwörtlich geworden. Und nun soll der gelbe Schein sterben, und zwar ab dem 1.7. diesen Jahres. Ab dem 1.7.2022 soll nämlich die Krankschreibung vollständig digital erfolgen. Dann wird es also keine gelben Scheine und auch keine Scheine, wie auch immer, in Papierform noch geben, denn die Krankenkassen stellen die entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsdaten dann einfach elektronisch zur Verfügung. Das zielt, man kann es sich denken, auf den Abbau und die Vermeidung von Bürokratie. Das halte ich für eine gute Sache. Ich hoffe, dass das auch Schule macht und dass in vielen anderen Bereichen der Personalarbeit und insbesondere der Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern hier weiter die Digitalisierung in diesem Sinne vorangetrieben wird.
Und jetzt bin ich gespannt, habe ich irgendwas vergessen auf der Liste? Gibt es vielleicht sonst noch irgendwas, was an Änderungen für Arbeitgeber relevant wird? Beziehungsweise was steht im Laufe des Jahres eigentlich noch an?
Ich denke, wir haben die wichtigen Punkte behandelt. Es gibt natürlich wie immer im Arbeits- und Sozialrecht eine endlose Liste. Aber die wichtigen Punkte, denke ich, haben wir sehr gut behandelt und abgedeckt. Was es an Neuerungen geben wird, das wird insbesondere sich auch ergeben aus den Vorhaben der neuen Bundesregierung. Da wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung und die eine oder andere auch Auseinandersetzung noch geben. Kleiner Vorgeschmack, ich glaube, wir werden das in einer anderen Folge noch behandeln. Das Recht auf Homeoffice, da gibt es mittlerweile ja einen mittelsträchtigen politischen Streit, der ausgebrochen ist. Also das wird uns auf jeden Fall im Jahr 2022 beschäftigen.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Vielen Dank, tschüss.